Happy Shooting, Folge 608, Pferdeerkennung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
JimDoorAdventureCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schönen guten Tag.
Ah ja.
Ich habe ein tolles Pferdeshooting gehabt und du so am Wochenende?
Ich habe keine Pferde geschossen, ich war fliegen.
Ey, noch viel geiler. Musst du von erzählen.
Fliegen.
Erzähl mal.
Fliegen.
Bin gespannt.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
So, geflogen bist du. Hast du Fotos und Videos und alles gemacht oder privat so?
Ein bisschen, aber nicht jetzt groß. Das war mit Bernd wieder, der...
Ja, ich weiß es natürlich. Ich tue ja nur so. Ich habe es ja auf Twitter verfolgt.
Stell dich nicht so an. Du hättest auch mitkommen können. Hast aber gesagt, nee, mach ich nicht.
Ja, hab ich natürlich wieder mal nicht gemacht. Aber ich hatte dann natürlich eine tolle Ausrede, weil ich hatte dann halt einen Auftrag auch. Den hatte ich zwar erst, nachdem ich abgesagt hatte, aber das gilt trotzdem als Ausrede. Sonst hätte ich die tollen Pferde nicht fotografieren können.
Ja, wir sind geflogen von Oerlinghausen. Sind wir geflogen.
Sagt mir nichts.
Wir wollten eigentlich nach... Das ist irgendwo in der Richtung Bielefeld, das so ein Flugplatz halt. So ein Flugplatz halt mit ganz vielen Segelfliegern. Mhm. Und der Bernd nimmt uns ja immer wieder mal mit. A hört er die Sendung und B hat er halt so eine Fluglizenz und damit er die behalten kann, muss er halt auch fliegen, ne? Brauchst Stunden.
Richtig.
Und dann ist das immer irgendwie ganz cool so. Ach ja, fliegen wir mal Wochenende, so einen Tag irgendwo hin, Mittagessen, Suppen gucken, wieder zurückfliegen. Ist das nett. So über die Republik. Jetzt weiß ich auch, warum die Porta Westfalica Porta Westfalica heißt.
Weil?
Aus dem Flieger sieht man das.
Weil?
Ja, weil da so eine Bergkette ist und da ist dann so eine Lücke drin. Da kommt man also durch.
Mhm. Als Tor sozusagen.
Das ist ein Tor, genau. Mhm. Also zumindest wurde es mir da mal wieder sehr bewusst.
Mhm. Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, siehst du. Und aus der Luft sieht man das ganz deutlich. Und dann wollten wir eigentlich nach Koblenz fliegen.
Ja.
Und weil Koblenz einen sehr schönen Anflug hat. Das ist einfach so von der Landschaft sehr schön. Aber da warst du böig. Dann mussten wir uns ein bisschen umgucken, weil ja. So ab einer gewissen Böengeschwindigkeit wird es dann halt schwierig für die Maschinen.
Hm.
Und dann sind wir nach, oh Gott, wie ist es jetzt, Wachelbusch geflogen.
Wer kennt es nicht?
Genau, schaut mal auf das berühmte Karte Wachelbusch. Schreibt sich mit V. War aber ganz goldig. Süßer kleiner Flugplatz mit Fallschirmspringern. Da war so immer so ein Flieger unterwegs, der irgendwie Leute in die Luft hochgebracht hat, die dann irgendwann wieder unten ankamen.
Wart ihr dann aber am Flugplatz geblieben oder seid ihr in die Stadt gegangen?
Nee, wir sind am Flugplatz geblieben. Wir haben uns einfach da so ein bisschen umgeguckt und haben gegessen und so und haben Mittagessen und dann wieder zurück. Die haben eine schöne Graspiste dort. Alles ganz, ganz angenehm.
Cool,
ja.
Cool.
Und dabei habe ich ein bisschen fotografiert. Und mal wieder die Erkenntnis, ne, dass das iPhone einfach besser ist für solche Sachen als manches andere. Ich hatte ja Spiegelreflex dabei, 50 mm drauf, hab da ein bisschen Video mitgedreht und ja, du hast eine andere Schärfentiefe und ja, du hast einfach vielleicht noch ein klein bisschen bessere Qualität im Bild, aber bei Tageslicht und wenn du mit Video drehst, dann ist das nicht wirklich ausschlaggebend.
Hm? Oh!
Dann hast du
war knapp.
Was?
Och, hier ist eine Elster fast gegens Fenster geflogen.
Oh.
Entschuldigung.
Du sollst nicht, wenn ich rede, aus dem Fenster schauen, Boris.
Schärfentiefe, ja.
Ja, aber bei Tageslicht, der Unterschied ist marginal. Und du hast natürlich, mit einem Standard 50 mm Objektiv, hast du keine, also mit einer Canon DSLR zumindest, hast du keine Bildstabilisierung.
Nein.
Das macht das Smartphone deutlich besser. Dann mit dem Bildwinkel, also umgerechnet ja 28 mm ungefähr. Ist das auch nochmal ganz angenehm. Die ganze Belichtung, Farben, alles kommt einfach runter, weil es halt sein automatisches HDR macht und so weiter. Tja, und dann habe ich halt so die Hälfte davon habe ich mit dem Smartphone gedreht. Das Smartphone-Footage ist durch die Bank weg. angenehmer.
Ja, das ist für Video
und 4K in dem Fall,
was ja, ja
meine natürlich. Auch so ohne weiteres nicht tut. Zumindest nicht ohne böse kroppen zu müssen.
Ja, das ist schon extrem krass. Wir hatten zum Beispiel heute bei uns in der Firma Baumfell arbeiten, weil wir uns vergrößern. Da kommt ein Neubau hin, da müssten ein paar Bäume weg. Und dann habe ich dann ein Baumfell-Aktion, also einen gefällten Baum, habe ich dann gefilmt. Und da habe ich auch einfach das iPhone in den Fensterrahmen gestellt und dann hier diese
Slow-Mo und gut.
Genau, einfach drehen lassen. Das hat dann irgendwie so, weiß nicht, 2,5, 3 Minuten gedauert. Und als er dann fertig war, kurz nach Bearbeiten, den In- und Out-Punkt für das Slow-Mo gesetzt und fertig. Also das machst du so mit einer großen Kamera irgendwie auch nicht so mal eben.
Also ich meine, klar, wenn es jetzt Lowlight wird, ist es eine andere Geschichte. Bei Stillfotos, Landschaftsbildern und so weiter, alles kein Thema. Da ist die Spiegelreflex in Kombination mit dem, was ich eben kann, weil ich es lange gelernt habe, ist natürlich noch besser. Aber es gibt da bei sowas zum Video mal eben nebenher. Und es war tatsächlich böig. Das heißt, das war kein ganz ruhiger Flug. Das heißt, ruhig halten war eh so ein Thema.
Ja. Ja, ja. Einmal bin ich ja mit ihm geflogen. Da hatte ich ja auch mit dem Smartphone gefilmt. Und selbst die Landung auf der Graspiste, die wir hier hatten, ist also wirklich, kannst du dir super gut angucken. Du merkst halt, dass es ein bisschen rumpelt, aber du hast nicht dieses Rumgezittere. Ne? Klar. Ah, schon. Also diese kleinen Smartphones, die wildern halt schon zunehmend in immer mehr Bereichen, wo sie Dinge echt richtig machen.
Ja, hab da jetzt allerdings jetzt noch nichts gemacht, also Video oder so.
Ja,
steht nichts online davon. Nun gut, übrigens, wir sind wieder live für alle, die zuhören. Es ist heute der Aufnahmetermin am 14. Mai 2019 und ihr dürft natürlich wieder Fragen reinwerfen. Also zum Beispiel unseren Slack-Kanal HS Fragen oder auf Twitter unter HS Frage und überhaupt hören wir gerne von euch, nicht nur dort, sondern natürlich auch mit Audiokommentaren und so weiter. Also werft die ruhig rein, Audiokommentare gerne auch in info@happyshooting.de. Wir hören gerne eure Stimmen.
Genau. Schreibt nur ganz kurz dazu, worum es geht, damit ich nicht immer alle 1 bis 2 Minuten Audios auch hören muss, bevor ich sie auswähle, sondern dass ich eine Vorauswahl dann auch schon treffen kann. Das hilft mir.
Genau, ansonsten, was ist denn jetzt? Ach ja, Klostergeister kommt jetzt.
Ja, nächste Woche.
Nächste Woche, also ich bin ja schon wieder ganz hibbelig. hab tatsächlich so ein bisschen an dem ersten Tag geschraubt. Mhm. Also fängt ja Montagmittag an, Montag nach dem Mittagessen.
Ja, da gibt es ja erst noch so eine Vorstellungsrunde dann. Ne?
Genau, die wird auf jeden Fall, so Begrüßung und so wird auf jeden Fall sein, aber danach machen wir ein bisschen was anderes und ja, wir lasst euch überraschen. Also die kommen, werden merken, dass ein bisschen was anders ist. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bilder bekommen, ne, vom Drucken und so.
Ja, meine liegen hier vor mir. Ich glaube, 1,5 habe ich schon zum Besprechen. Ich bin noch nicht ganz
also, ehrlich. Für alle, für die es jetzt quasi das erste Mal ist, geht auf jeden Fall bei uns im Slack auf den Kanal WS Klostergeister, WS-Klostergeister. Da wurde auch schon mehrfach kommuniziert, weil da werden so die ganzen Pläne geschmiedet, aber auch da ist auch nochmal, ich glaube, wer hat das Essen am Sonntagabend organisiert? Ich glaube, der Jochen hat das gemacht. Weil die meisten tatsächlich am Sonntag anreisen. Also diesmal ist der Großteil reist am Sonntag an. Und da gehen wir traditionell am Sonntagabend was essen. Und Boni und ich werden da auch dazukommen. Aber organisieren tun wir es nicht.
Daniel hat reserviert, sagt Sonja.
Ach, Daniel hat es
gemacht. Danke, Daniel. Gut.
Ach ja, stimmt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz in den Slack posten, also auf dem Klostergeister-Kanal, dass die jetzt nach dem Aufruf dieser Sendung kommen, das vielleicht auch nochmal finden. Dann sind noch nicht so weit nach oben weggescrollt. Ansonsten, wir freuen uns drauf. Es wird eine Woche mit Potenzial, vor allem, weil das Kloster so voll ist, wie wir es noch nie erlebt haben. Das heißt, es sind 3 parallele Veranstaltungen.
Eieiei.
Ja, ist klasse. Also das wird eine Kreativwoche. Die ist auch tatsächlich bewusst so geplant. Also die Iris, die das ja verplant. Nee, die hat meinte, was hältst du davon, dass wir euch mal hier so in quasi in einen kreativen Overdrive hauen, weil das ist natürlich Potenzial, mit den anderen Gruppen vielleicht irgendwie auch mal ein bisschen was Gemeinsames zu tun. Müssen wir schauen, wie sich's entwickelt, aber ja, das.
Mal gucken, ob wir in zwei Etappen essen müssen oder ob sie noch irgendwo einen Tisch dazu stellen.
Nee, das passt schon. Ich kenne das ja vom Jazz-Workshop. Da ist das Haus ja auch mit über 80 Leuten voll.
Ja, ja.
Also, es wird schon ganz gut sein. Das wird
geil. Ich freue mich richtig drauf.
Wir sind diesmal 26 plus du, Moni und ich. Mhm. Das heißt insgesamt 29 Leute. Und ich gucke mal ab und zu so ein bisschen in den Klostergeister-Kanal auf dem Slack rein und dann schüttle ich den Kopf und mache ihn wieder zu, weil ich denke, oh Gott, habt ihr echt alle an der Waffel. Aber gut.
Aber auf die Schöne. Christian zum Beispiel hat mal die Arbeitsgruppe Digitalfotografen bei den Klostergeistern, so quasi als Selbsthilfegruppe, eröffnet, weil es da in letzter Zeit nur um analoge Geschichten ging.
Ich finde das total interessant, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Ich weiß
das,
nicht, wann.
Das stimmt wirklich, ja.
Wann haben wir zum ersten Mal diesen Analog-Montag
gemacht? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Drei Jahre?
Also auf jeden Fall schon dreimal gemacht. Aber das war ja das erste Mal, wo ich tatsächlich auf eBay mir irgendwie die ganzen Boxen zusammengeschossen habe, um dann den Leuten mal so den analogen Kick zu geben. Und das geht natürlich Hand in Hand mit der Entwicklung drumrum. Also ich habe diesmal auch eine Instax dabei und so weiter. Also es ist tatsächlich, es ist ein Trendthema tatsächlich. Aber auf eine gute Art und Weise, würde ich sagen. Weil es natürlich schon die ganze Sache auch bereichert. Und dass das jetzt aber mittlerweile ja dazu geführt hat, dass beim letzten Mal hatte Jürgen Jan Vergrößerer dabei gehabt. Mhm. Da gab es plötzlich eine Dunkelkammer. Die wird es dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder geben.
Ja, es klang schon so durch. Ja,
ja. Ja. Ich habe auch heute nochmal mit Steffen telefoniert im Kloster. Also der Platz für die Dunkelkammer ist, glaube ich, gesichert.
Super.
dann erinnerst du dich an Wolfgang, der hatte ja da natürlich die ganze Cyanotypie-Geschichte dabei.
Ja, auch
vor
ein sehr
zwei
geiles
Jahren.
Thema.
Mhm. Ich glaube, vor 2 Jahren war das. Und ja, also das ist schon interessant, diese komplette Entwicklung natürlich auch in der ganzen Fotolandschaft zu sehen. Da müssen wir nachher mal auch noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir mal so in die News-Ecken kommen. Da gibt es aber Sachen. Auf jeden Fall ist Klostergeister und ich freue mich und bin so. Es ist ja immer noch, ich sag's immer wieder, aber ich sag's nochmal, wir teilen das Jahr in drei Teile. Vor Klostergeister, während Klostergeister und nach Klostergeister.
Naja.
Das ist ein wichtiger Termin für mich. Das ist echt ein wichtiger Termin für mich. Alle Termine sind wichtig, aber das ist doch so mein Herzenstermin.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist so ein Termin für die Seele. Ja, also das ist so richtig so ein. Das geht ganz tief rein. Das ist ein richtig geiler Workshop, das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, diese anderen Workshops haben halt auch was. Also wenn wir irgendwie so einen kleineren Workshop in Hannover haben, das macht eben auch Spaß, aber auf eine ganz andere Weise. Ne? Das ist so, da Klostergeister ist immer so Familientreffen, das ist echt geil. Und da bin ich gespannt, da sind jetzt wieder viele neue Gesichter dabei.
Drittel.
Also ich freue mich, euch kennenzulernen. Bin sehr gespannt. Hab jetzt übrigens gerade bei dem Fotoshooting, was ich hatte am Wochenende, der Mann von der Auftraggeberin war bei uns auch schon auf den Klostergeistern und da spricht er heute noch von. War schon einige Jahre her. Also das lädt alles bleibende Eindrücke.
Das ist die Frage, was er davon
Positives,
spricht.
Nur Positives.
Das ist gut. Na, sehr schön.
Ja, wunderbar. Sollen wir mal in die Themen rein?
Ja, ich habe eins probiert, da wir hatten letztes Mal eine Frage, glaube ich, zum Thema Copy und Paste der Settings in Lightroom. Du kannst ja auf der Lightroom-Desktop-Version kannst du ja deine Bearbeitungen quasi kopieren und dann synchronisieren auf andere Bilder rüber.
Ja.
Und das geht auf verschiedene Weisen, aber da kannst du sagen, ich habe 100 Bilder unter gleichem Licht gemacht, die möchte ich auch alle gleich bearbeiten, dann bearbeitest du eins und machst dann quasi nur so Sync auf die anderen Bilder rüber. Jo, und hast
am
du
Desktop
halt
ganz easy.
Innerhalb von Sekunden irgendwie die anderen Bilder alle bearbeitet. Ich bin dann mal tatsächlich losgegangen und habe mir mal Lightroom Mobile nochmal genau angeguckt. Da geht das auch, aber nur einzeln.
Ja, das ist völlig Banane.
Also du kannst im Bild tatsächlich rechts oben auf die drei Pünktchen tippen und dann kannst du da ein Copy machen und kannst dann auf dem anderen Bild Paste Settings machen. Voll gut. Aber ja, es ist halt eine Mobilversion. Ich habe das jetzt auf dem Smartphone, aus dem iPhone probiert, nicht auf dem iPad. Da
weiß das ist da aber auch nicht anders.
Okay. Also es geht, aber sehr eingeschränkt. Ach,
dieses Lightroom Mobile, ganz ehrlich.
Du, aber dafür hast du halt immer alles miteinander gesynkt, wenn du willst. Das hat auch seine Vorteile.
Ja, so, also ich stelle mir nur gerade vor, du machst da deine ganzen Auftragsfotos da drauf, importierst die. Ich weiß gar nicht, ob du das direkt nach Lightroom Mobile kriegst, das glaube ich auch nicht, ne? Sondern du musst die Dinger dann auf deinem iPad erstmal mit einem Adapter, also einem USB-Adapter, Kartenlesegerät, dann landet das Ganze erstmal in diesem Bilderverzeichnis von iOS. Und dann kannst du es, glaube ich, kannst du überhaupt ein Multiselect machen, um sie nach Lightroom zu übernehmen, oder musst du
das die Bilder geht, ja, einzeln? Ja.
Multiselect.
Nee, das geht. Okay. Und zwar ganz praktisch, wenn du dieses Gitter hast, also zum Bilder auswählen, dann musst du nicht tipp, sondern du machst einen Finger und machst dann so
rüberswipen.
Ja, das
geht Standard am iPhone.
Ja, ja.
Das kann das. Das ist schon mal gut. Aber dann willst du da irgendwie vielleicht mehr machen als nur aussortieren und Sternchen setzen, sondern willst vielleicht auch da schon mal deinen Look und deine Bearbeitung draufsetzen, und dann gehst du doch nicht irgendwie nachher 400 Bilder durch und sagst dann kopieren, einfügen.
Nee,
einfügen.
Du machst das so, dass du dir deine Schlüsselbilder nimmst, die bearbeitest du. Und dann gehst du zu Hause an den Rechner und machst
das Heavy Lifting quasi zu Hause. Obwohl du die ganze Zeit im Zug sitzt und Zeit hast oder Langeweile im Hotel hast.
Ja, hast du Zeit, dann kannst du ein bisschen Video gucken und so.
Pannelkram.
Ja, das sind halt Mobilversionen. Du, ich habe heute wieder hier
virtuelle den halben Kopie? Tag. Schon mal eine virtuelle Kopie versucht? Nein? Was passiert eigentlich, wenn du eine virtuelle Kopie am Desktop gemacht hast und synchronisierst das? Was passiert denn dann auf dem iPad?
Die taucht da auf als Bild. Du
hast wahrscheinlich zwei komplette Bilder, ne?
Naja, das Bild wird nicht gesynkt. Irgendwas wird es unter Haube, wird das mit Sicherheit virtuell gehalten.
Meinst du?
Ja. Du, die Desktops, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber dafür kannst du deinen Desktop halt nicht in die Hosentasche stecken.
Das stimmt. Das ist
und
richtig.
Ich schon mit der heute Stromversorgung wieder, ein Problem. Heute den ganzen Tag hier irgendwie mit Webbrowser und Webserver und Terminal und PHP und was weiß ich rumgehangen. Das wollte ich auch nicht am mobilen Gerät machen. Selbst wenn ich es könnte.
Nee. Also geht, Boris, aber nur einzeln.
Boris, dein Alter zeigt sich.
Was denn?
Knöter. Aber wenn wir schon in Randstimmung sind.
Sollen wir mal?
Dann raten wir doch gleich mal weiter, oder?
Pass mal, aber ich gebe mal den ersten Teil und du hast den zweiten Teil ja auch schon notiert, dann heben wir uns das mal hier zusammen auf. Der erste Teil ist, Adobe hat jetzt seit einer ganzen Weile schon dieses Creative Cloud, und das ist alles in der Cloud, alles online. Die Software wird online installiert über so ein zentrales Installationssystem, das sich auf dem jeweiligen Betriebssystem installiert. Bei Mac ist das oben in der Menüzeile, bei Windows weiß ich es nicht genau. Und da kann man draufklicken auf dieses Installationsmenüsystem und kann dann sagen, ja, guck mal hier, ich will jetzt gerne zum Beispiel Photoshop installieren oder eben Lightroom oder Illustrator. Also je nachdem, was dein Abo dir denn freigeschaltet hat. Das ist soweit eigentlich auch ein ziemlich praktisches Ding. Da gibt es allerdings auch einen Menüpunkt, wo man dann sagen kann, ältere Versionen. Weil es kann ja möglich sein aus Gründen, dass man eine alte Version braucht und nicht eine aktuelle. Sei es, weil man irgendein Feature noch braucht, was es im neuen nicht gibt, oder eine bestimmte Bedienweise, oder weil das Betriebssystem, auf dem man das nutzen will, die neueren noch nicht unterstützt. Du erinnerst dich an meine Geschichte, ne? Für Lightroom musste ich erstmal mein macOS aktualisieren. Und wenn man das jetzt nicht möchte und möchte halt eine ältere Version haben, dann kann man in diesem Menü auf alte Version gehen, und dann gab es da eine ziemlich lange Liste alter Versionen. Das ist nun vorbei. Jetzt hat Adobe mitgeteilt, dass sie nur noch die letzten zwei Hauptversionen anbieten über diese Installationsmethode. Und das ist natürlich nun für alle durchaus ein Problem, die eine ältere Version brauchen, aus welchen Gründen auch immer, weil es gibt ja in dem Sinne keinen Installationssatz mehr, den du dir sichern könntest. Keine CD, die du reinlegst, oder Stick, den du reinsteckst. Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich, wenn du mal irgendwie einen alten Rechner zurücksetzen musst mit einem älteren System und willst dann da dein Adobe draufpacken. Das wird dann zukünftig wohl nicht mehr funktionieren. Aber damit nicht genug. Weil, was passiert denn jetzt, wenn du die alte Version einfach weiter benutzt?
Da kannst du verklagt werden.
Aber nicht von Adobe. Nee,
ich finde, das finde ich so dermaßen klasse. Also, Users of older versions, also es gingen Mails raus an verschiedene Leute, das ging dann durch die Social Media und war dann interessant. Also da steht dann drin, we have recently discontinued certain older versions of Creative Cloud Applications. Also wir haben kürzlich bestimmte ältere Versionen von CC-Applikationen discontinued, wie übersetzt man denn das?
Eingestellt.
Ausrangiert, eingestellt. Also sprich, sie werden nicht mehr offiziell supported. Weil du kannst ja bei CC kannst ja irgendwie, du hast das Abo, ne? Dann hast du eine Version von Lightroom und die ist irgendwie vier hinten dran, weil die aktuelle irgendwie zu langsam ist oder keine Ahnung, ne? Man kann sich ja aus irgendwelchen Gründen für eine ältere Version entscheiden. Mhm. And as a result, under the terms of the agreement, you are no longer licensed to use them. Also unter den Lizenzbedingungen darfst du die alte Version nicht mehr verwenden. Mhm. Soweit so hübsch. Dann denkst du, ja, was soll der Scheiß?
Ja.
Ich hab die doch drauf. And anyone who continues to use these versions, also jeder, der diese Version weiter benutzt, could face infringement claims from other companies. Also könnte möglicherweise rechtliche Probleme von dritter Seite her bekommen. Was steckt dahinter?
Originales Zitat übrigens auf Deutsch von Adobe, wenn man dort nachfragt, Kunden, die nicht autorisierte Version von Creative Cloud weiterhin verwenden oder bereitstellen, werden möglicherweise von Dritten wegen Verstößen angeklagt. Eine genaue Erklärung kommt dann nicht mit.
Eine genaue Erklärung kommt nicht mit. Auf Nachfrage heißt es dann von Adobe, es wären aktuell Rechtsstreitigkeiten mit einer dritten Partei, mit einer Third Party. Mhm. Und deshalb könne man sich dazu nicht weiter äußern. Es scheint aber, nach allem, was ich gelesen habe, wie gesagt, das ist jetzt, ich habe keine wirklich gefestigten Informationen, die hat keiner. Aber so wie es aussieht, hat Adobe möglicherweise gerade einen Rechtsstreit mit Dolby. Dolby wiederum hat Technologien, die auch von Adobe in irgendeiner Form verwendet werden. Ich weiß jetzt nicht exakt in welchen Applikationen, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass da in Lightroom was drin ist, weil die machen ja auch was mit Sound, nämlich wenn du Videos bearbeitest oder du machst eine Slideshow nach Video oder was weiß ich. Da könnte ja nur vielleicht
ein Decoder drin sein oder irgendwas.
Genau. Und so wie es aussieht, habe ich zumindest gerüchtehalber irgendwo gelesen, dass Adobe da wohl relativ lange über Jahre Technologien verwendet hat, ohne die Lizenzen dafür zu bezahlen.
Eieiei.
Das ist das Gerücht. Mhm. Aber ich gebe das jetzt hier einfach mal so wieder. Nichts Genaues weiß man nicht, aber das habe ich jetzt an zwei Stellen gelesen, dass es da wohl deshalb Rechtsstreitigkeiten gibt, weil Adobe da Technologien von dritter Seite ausgeliefert hat, ohne dafür zu bezahlen. Mhm. Und jetzt kann man sich natürlich schon so einen Fall daher fabulieren, dass man jetzt so eine ältere Version nutzt und Adobe dann quasi sagt, nö, wir wälzen das jetzt auf den Kunden ab, wir haben die Lizenzen nicht bezahlt und dann kommt Adobe und macht euch Kunden irgendwie die Hölle heiß deshalb. Mhm. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass da jetzt irgendwie jeder Einzelne, der noch eine vier Versionen alte Version von irgendwas benutzt, dann entsprechend eins auf den Sack kriegt. Ich glaube es nicht. Und vor allem diejenigen, die da jetzt diese alten Versionen verwenden, die jetzt irgendwie da Probleme machen könnten, rein rechtlich, ne, dass die sollten jetzt auch eine Mail bekommen haben. Ja. Trotzdem ist das natürlich ein Unding.
Also das hatte ich auch gelesen, dass wohl vermutet wurde, dass Adobe gehofft hat, mit dem Abklemmen der alten Version das Problem abzumildern oder zu umgehen, weil die Meldung kam auch ziemlich dicht hintereinander. Aber offensichtlich hat das dann nicht gereicht und ich denke mal, also da wird dann auch eine Adobe-Rechtsabteilung gesagt haben, also du musst jetzt die Kunden schon informieren, weil wenn jetzt irgendwer was Böses will, dann fällt das nachher dann doch wieder auf Adobe zurück. Und ich denke mal, das ist jetzt so Informationspflicht. Was da jetzt natürlich genau gelaufen ist, das werden wir vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen erfahren.
Wenn überhaupt,
aber im Augenblick ist alles nur Spekulation.
Ist auf jeden Fall Ja, es ist halt das Problem der gemieteten Software.
Ja, aber ich meine, es war schon früher tatsächlich so, da muss man sie jetzt tatsächlich in Schutz nehmen. Auch wenn du eine CD gekauft hast im Laden oder sowas, hast du im Grunde genommen immer oder meistens nur ein Nutzungsrecht erworben. Und das kann natürlich auch widerrufen werden. Das ist natürlich nie wirklich passiert, aber du erinnerst dich, dass es ja durchaus auch Möglichkeiten für Betriebssystemhersteller gibt, bestimmte Software zu deinstallieren, wenn zum Beispiel irgendwelche Probleme bekannt werden.
Ja, ich erinnere mich vor allem auch an gewisse Software, ich glaube, die kam aus dem Hause Microsoft mal irgendwas, was dann nach Öffnen der Verpackung innen drin stand die Euler.
Ja, das
End-User-License-Agreement, wo dann drin stand, dieses End-User-License-Agreement wird mit Öffnen der Verpackung akzeptiert.
Ja, ja, das war natürlich ja dann aber auch ungültig dann.
Natürlich, also ich bin gespannt.
Schauen wir mal, wie das weitergeht.
Diese ganze Adobe, also ich sage ja, da muss Konkurrenz her, aber bitte bald.
Apropos schlecht, wen geht's denn noch schlecht?
Naja, wir hatten ja schon mal ein bisschen über das Thema geredet, dass es der Fotoindustrie gerade nicht so wirklich gut geht, weil ja die Verkäufe eingebrochen sind im Vergleich zum Vorjahr. So allgemein, und jetzt kommen halt langsam so die Jahresabschlüsse raus. Es ist jetzt so die Zeit, wo die Geschäftsjahre vorbei sind, ne? Also die Firmen, die haben ja teilweise andere Fiskaljahre, als der Kalenderjahre hat. Da fängt dann das Ganze irgendwie am Anfang April an, das Jahr, und geht wieder bis Anfang April und so. Und ja, Nikon hat jetzt den Jahresabschluss 2019 raus, und die Nikon Imaging-Sparte, die schließt halt deutlich schlechter ab als erwartet. Da wird hier auf der Fotoskala werden so Worte durch die Gegend geworfen wie Nikon sei das nächste Opfer der DSLR-Krise.
What?
Ja, na gut, sie haben ein operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr von -27% und eine Umsatzrendite von nur noch 7,4%. Da frage ich mich jetzt nicht genau, wie sie diese Zahlen aufschlüsseln, aber.
Ich weiß jetzt aber nicht, wie es letztes Jahr aussah. Ne?
Aber -27% im Spiegelreflexumfeld ist schon recht heftig. Und die Gründe laut Nikon sind, dass vor allem die Einsteiger- und Mittelklasse-DSLRs kräftig eingebrochen sind. Also die vier- und dreistelligen oder vier, drei, keine Ahnung, bis wie vielstelligen Modelle. Und damit auch die Objektivverkäufe deutlich stärker eingebrochen sind als erwartet. Und das hat insgesamt Probleme bereitet. Außerdem haben sie zusätzliche Entwicklungskosten gehabt für ihre spiegellosen Systeme natürlich.
Okay, das ist klar.
Das hat natürlich finanziell auch nochmal kräftig reingehauen. Dafür hat aber wohl das Volumen an Kleinbildkameras, also sprich Vollformatkameras, während zwei Jahren in Folge zugenommen. Auch zum Beispiel durch die Z-Modelle.
Ja, weil das wollte ich gerade sagen. Ich meine, sie haben natürlich jetzt erstmal investiert, aber sie haben ja mit Z6 und Z7 durchaus ziemlich coole Kameras dahin geworfen, ne? Wenn man einen Kameraslot absieht, mit dem viele nicht glücklich sind, aber die Kameras ansonsten schneiden eigentlich so ganz gut ab, was ich so im Augenblick mitkriege.
Naja, du kannst mit denen sicher super fotografieren. Ich weiß halt nicht, wie jetzt da im Detail die Verkäufe aussehen, aber insgesamt geht es da nach oben, nur ist halt das operative Ergebnis ist halt fast 30% eingebrochen. Das ist schon ganz schön heftig.
Ja gut, die Z sind jetzt ja auch nicht gerade Schnapper. Also das sind jetzt nicht so Gelegenheitskäufe, sondern die kaufst du, wenn du weißt, warum du sie kaufst. Ne?
Nö, das genau. Und dann noch Olympus. Da gibt es auch noch die Meldung, dass Olympus Imaging mit das Geschäftsjahr mit herben Verlusten schließt.
Ja, das kann ich dir genau erklären, warum.
Weil du keine gekauft hast.
Nee. Ich habe ja eine gekauft, aber deren Problem war ja, dass sie die EM1 Mark II nicht von Anfang an in Silber rausgebracht haben.
Ach, das ist der Grund.
Und das ist natürlich ein ganz großer Minuspunkt. Und dann hatte ich ja gesagt, wenn die in Silber kommt, dann stelle ich um. Und jetzt habe ich habe sie noch nicht in live gesehen. Ich kenne sie nur von den Fotos. Und da sieht mir das Silber gar nicht so richtig silber aus. Und die Knöpfe sind weiterhin schwarz. Also das ist alles irgendwie nur so halbgar. Also sorry, Olympus.
Ja, aber Aber das ist nicht der Grund, warum deren Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr auch um 20% runtergegangen ist.
Naja, sonst hätte ich mir eine zweite EM1 geholt als Backup. Dann hätte ich eine in Silber gehabt.
Ja.
Und die schwarze als Backup.
Gut. Sie haben auf jeden Fall 15 Millionen Euro Fehlbetrag erwirtschaftet und der größte Verlierer bei denen waren tatsächlich Spiegellose. Und die führen als Grund interne Faktoren an. Die sagen, dass sie im letzten Jahr in China eine Produktionsstätte geschlossen haben, beziehungsweise nach Vietnam verlagert haben. Mhm. Das war teuer. Und gehen aber zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr mit neuen Produkten, die kommen und mehreren Maßnahmen zur Markenstärkung. Und wenn man das auch bedeutet, Werbekampagnen und sonst was.
Ich die sollen mal endlich
auch
Spiegelreflexe?
Ich
kenne nur Spiegellose von denen.
Ja, was weiß ich. Keine Ahnung, was sie da für Sparten haben. Naja, die sollen mal was zur Markenstärkung machen und uns mal irgendwie ein paar Kameras zum Testen schicken. So.
Ja, da kann ich mich nicht beschweren. Das haben sie in der Vergangenheit schon gemacht.
Stimmt.
Ich durfte ja schon die EM10 damals testen und die EM1, die Mark 1, durfte ich schon testen. Also das hat schon
alles nichts gebracht. Ich glaube, der Grund, warum es denen so schlecht geht, ist, dass sie dir Kameras geschickt haben. Das war einfach zu teuer.
Ja, ich sagte es, die Silbernen, die hätten da einen Boom machen können. Und wenn sie vielleicht eine in Kupfer angeboten hätten. Aber
in
nein.
Kupfer?
Ja, Kupfer.
Die dann so Grünspan ansetzt irgendwann?
Ja, zum Beispiel.
Aha.
Ja.
Eine Kupferkamera.
Das ist so ein klassischer USP, Selling Point.
So hat überall mit so Zahnrädern, Röhrchen und Schläuchen dran, Steampunk-Edition.
Ja.
Und hier noch ein Vergrößerungsglas und dort noch ein Arm und dort noch, ja.
Genau, das müssen sie machen. Dann kaufe ich auch wieder eine und andere bestimmt auch. Und das wäre etwas, das hat kein anderer Olympus hier. Ne? Und
ich Lederbeschlag.
Mach das.
Ne? Echt Belederung.
Und an Chris und mich jeweils 5% für diese Idee. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne kommen wir zu diesem hier.
Wir werden reich.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden doch nicht reich. Wir müssen irgendwie Brötchen bezahlen.
Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch eure Webseiten bauen. Wenn ihr zum Beispiel eure Kamera auf Kupfer umlackiert habt, man wollte zeigen, wie das funktioniert, ob ihr abgeklebt oder auseinandergebaut habt und habt so eine schöne Fotoserie gemacht mit Erklärungen, dann könnt ihr euch einfach eine Webseite klicken, zum Beispiel auf happyshooting.de/Jimdo. Einfach kurz einen Account anlegen, kostet kein Geld, bleibt auch kostenlos, wenn ihr das wollt. Und dann einfach mal mit dem Dolphin ein paar Fragen beantworten. Klack, habt ihr das fertige Gerüst da stehen und könnt loslegen. Und dann so modulweisenartig, war das ein Wort? Ist egal. Kann man dann so seine Seite gestalten? Also ich meinte, man kann so Seitenmodule reinnehmen, weißt du, so ein Modul, was weiß ich, will irgendwie eine kleine Galerie haben, eine Fotogalerie oder ich will hier zwei Spalten haben oder drei, dann zieht man die da so rein und es gibt halt Module mit verschiedenen Hintergründen, weil man kann ja sich so ein Farbschema anlegen, so mit Hauptfarbe und Kontrastfarbe, geht alles ganz easy. Und dann gibt es eben ein Modul mit der Kontrastfarbe als Hintergrund und eins mit der Hauptfarbe als Hintergrund. Ja, und wenn man dann mal sein Farbschema anpasst, dann wird alles gleich schön angepasst. Finde ich toll. Was ich auch immer wieder toll finde, ist das Jimdo Magazin, das ich euch hier nochmal ans Herz legen möchte. Da war nämlich jüngst ein Beitrag drin. Wenn ihr euch überlegt, wie mache ich denn das Menü für meine Webseite? Wenn so ein paar mehr Seiten da drauf sind, muss man ja den Besucher irgendwie durch seine Seite führen. Und klassischerweise artet das relativ schnell aus, wenn man so seine Seite anfängt zusammenzubauen. Dann landet erstmal jede Unterseite oben im Hauptmenü und schlagartig habt ihr da 8, 9, 10 Menüpunkte. Das wird alles zu lang.
Voll, ne?
Wird umgebrochen, wird unübersichtlich. Und da gibt's im Magazin hier ein paar schöne Tipps, wie man eben das Ganze strukturiert, dass man eben im Hauptmenü wenig Menüpunkte haben sollte und die klar strukturiert sind, die so thematisch eine Abgrenzung ergeben. Und dann eben lieber nochmal ein Dropdown-Menü, wenn es denn nötig ist. Und darunter dann eben die einzelnen Unterthemen ist eine Variante. Ich habe es jetzt gar nicht gesehen, ob sie es da als Tipp genannt haben. Aber eine andere Idee wäre halt, dass ihr das gar nicht alles in die Menüs reinpackt, sondern dass ihr auf den Hauptpunkt zu einer Themenseite leitet und dort dann vielleicht auch mit Bildern und mit großen Überschriften dazu den Unterseiten weiter verzweigt. Sowas kann man sich da auch mitbauen. ja, fand ich ganz schön. Und solche und auch andere Tipps, manche ein bisschen professioneller, manche ein bisschen einfacher für die Einsteiger, sind immer wieder im Magazin zu finden. Ist eine schöne Sache. Ja, wie gesagt, die Seite bleibt dann kostenlos. Dann habt ihr irgendeine Seite, die eben zum Beispiel Jimdo.com, also eure Seite.jimdo.com oder eure Seite.jimdo.site heißt. Und irgendwo ganz unten so ein kleines Banner, irgendwie so powered by Jimdo. Mehr ist das dann auch nicht. Wenn ihr aber sagt, nee, ich will gerne meine eigene Domain haben und will hier über meinen Namen erreichbar sein, dann könnt ihr das machen. Werft einfach ein paar Euros da rein. Spart 15 Euro mit unserem Code Belichtigung. Also wenn ihr auf Bestellen klickt und dann irgendwie so ein Starter oder fortgeschrittenen Paket da nimmt, dann denkt an den Einkaufscode Belichtigung. Dann könnt ihr sparen. Und Jimdo weiß, dass ihr über uns aufmerksam geworden seid und das hilft uns ja auch ein bisschen weiter. Tja, und wenn ihr was Schönes gebaut habt und wollt das mal auch anderen zeigen, könnt ihr das gerne an info@happyshooting.de schicken und dann schauen wir uns das mal an und stellen das hier auch gerne vor. So, dann sagen wir mal danke, ne, Jimdo, für den tollen Support.
Herzlichen Dank. Wir sind noch nicht ganz durch mit den Hiobs-Botschaften übrigens.
Hiobs.
wo wir gerade, allen geht's schlecht. Fujifilm hat auch seine Probleme. Und zwar haben die ja, also die machen jetzt nicht nur Kameras, sondern die haben auch so eine Fotofinishing- und Digitaldrucksparte. Da machen die so, ja, Drucksachen halt. Also jetzt nicht nur Bilder, sondern auch irgendwie Plakate, Banner für Werbung und so weiter. Ja, die machen ihre Location in Gera zu. Und zwar Anfang 2020. Die wollen sich auf zwei große Standorte in Europa konzentrieren. Mhm. Der eine ist in Steenbergen in den Niederlanden und der andere ist in Willich in Deutschland. Und Gera wird zugemacht. Mhm. Wegen mehr Automatisierung, Optimierung und so weiter. Ja, wollte ich nur kurz angemerkt haben. Das ist halt auch wieder... Ja, die ist gerade, also die Fotoindustrie ist gerade echt schwer im Umbruch.
Ja, die wird gebeutelt, das merkt man, ja. Mhm. Was mich jetzt so bei Fujifilm schon wieder wundert, war, ich meine, zum einen habe ich schon so den Eindruck, zumindest in unserer Blase, in unserer Wahrnehmungsfilterblase, dass Fujifilm sehr beliebt ist, was die Kameras angeht. Mhm. Sind sehr schöne und auch sehr fähige Kameras.
Ja.
Und auf der anderen Seite haben die ja nicht nur Kameras, sondern wie du sagst, die haben ja noch dieses ganze Printgewerk, die haben das Fotopapier und so weiter. Und puh, da hätte ich jetzt schon gedacht, dass da mehr los ist. Weil das verkaufen sie jetzt ja nicht nur an den Endanwender, sondern es ist ja auch, wenn du deine Fotos irgendwo online bestellst, wird das ja durchaus auch auf Fujifilm-Papier gedruckt. Also nicht nur, aber auch. Und
da hätte ja, ich gedacht,
dass da mehr passiert.
Na gut. Ich meine, Fuji geht's insgesamt natürlich nicht schlecht, vor allem nicht, weil sie ja auch Instax haben und weil Instax immer noch läuft wie Sau.
Tja, also dann drücken wir mal die Daumen an alle Mitarbeiter da in Gera.
Ja, schade, sehr, sehr schade.
Aber vielleicht hört ja jemand zu, der da gearbeitet hat und ein bisschen was darüber erzählen kann. Also jetzt nicht irgendwie Gejammerer auf den Geschäftsführer oder sowas, sondern vielleicht mal so, wie so das Stimmungsbild da ist. Das wäre vielleicht mal ganz interessant, was da so läuft oder wie die Zukunft aussieht.
Genau, vielleicht arbeitet jemand dort und hört hier zu und naja.
Dann schickt mal einen Audiokommentar irgendwie, ne? Einfach genau. Smartphone schnappen, Aufnahme drücken und dann an info@happyshooting.de schicken.
Gut. Es gab etwas Aufregung um National Geographic.
Es scheint relativ viel Aufregung in dieser Sendung zu geben.
Naja, es geht um ein Bild und das ging halt auch wieder so ein bisschen durch die Social Media. National Geographic hat ja jetzt nicht nur die Zeitschrift wie früher, sondern die machen natürlich drumherum noch sehr viel, unter anderem auch Social Media. Haben zum Beispiel auf Facebook 45 Millionen Follower. Mhm. Und da haben sie unter anderem ein Bild einer Fotografin, Beth Moon, geshared, was dann auch irgendwie relativ schnell irgendwie über 20.000 Likes und über 8.000 Shares und 500 Kommentare und so bekommen hat. Die Frage ist aber, ob das nur wegen des Bildes war oder wegen der kleinen Kontroverse um dieses Bild, weil
okay.
Das Bild ist ein Bild aus, lass mich schauen, das ist aus Botswana. Und zwar ist es ein Foto von Baobab-Bäumen. Das sind wunderschöne, alte, sehr, sehr alte Bäume. Die sind so ganz knorrig und haben auch kaum Blätter und stehen eben da so in der Savanne irgendwo. Und das ist ein Nachtbild von diesen Baobab-Bäumen, die vor der Milchstraße stehen. Also ein sehr weitwinkliges Bild, ein total spannendes Bild, weil die Milchstraße so wirklich so wie so ein Bogen quasi dann diese Bäume einrahmt unten und diese Bäume selber, also wenn man die mal live gesehen hat, diese Baobabs, die sind echt hammerschön, wirklich schöne Bäume. Die leben, ne? Das sind keine toten Bäume, die sehen so aus. Und ja, dann geht es, das Bild hat den Titel, oder es ist ein Artikel, See the World's Oldest Trees by Starlight, wurde Ende April von National Geographic eben publiziert und dann gab es aber dann doch significant concerns, also es ging dann sehr viele Fragen zu diesen Bildern, unter anderem, ob die ja so waren, wie sie da aufgenommen sind. Weil, wenn man die mal analysiert, also speziell jetzt eines dieser Bilder, gerade dieses eine Bild, was ich da erwähnt habe, dann ist es halt so, dass dass man sehr schnell rausfinden kann, dass da einfach dann doch etwas rumgeklont wurde. Und National Geographic hat in dieser Hinsicht auch schon einen Ruf zu verlieren.
Also schon,
Ich habe ja mal den Joe McNally interviewt zu diesem Thema und der sagte, also bei National Geographic, zumindest in seinen x30 Jahren, die er dafür National Geographic fotografiert hat, war immer wichtig, dass er RAW-Files einreicht. Also die durften, er musste, früher musste der die Negative da einreichen, später dann RAW-Files, damit da zumindest einigermaßen ausgeschlossen ist, dass da irgendwas manipuliert wird. Finde ich auch erstmal gut und wichtig. Weil die Glaubwürdigkeit einer so einer Publikation, die leidet natürlich darunter, wenn man oder ist was wert, sagen wir so. Mhm. Ja, und die haben aber wohl in diesem Kanal es eben nicht ganz so ernst genommen. Zumindest hat sich das keiner gründlich genug angeguckt. Und ja, dann haben einfach mal die Leserinnen und Leser das analysiert und dann haben wir festgestellt, dass da drin rumgeklont wurde, dass halt an mehreren Stellen, also dass eine Sache an mehreren Stellen vorkommt, damit die Milchstraße ein bisschen hübscher aussieht. Und National Geographic hat schon eine sehr strikte Policy gegen Fotomanipulationen. Und deshalb ist es auch die Story, die da dazu publiziert wurde, ist jetzt auch weg. Also sie ist noch da, aber die Story selber ist da ersetzt worden durch eine Editor's Note, die dann sagt, ja, wir haben eine sehr strict Policy gegen Bildmanipulation und we have initiated an investigation to confirm whether the images comply with our policies. Also sie haben das alles mal runtergenommen.
Ja, das Problem wäre jetzt nicht, wenn es gestempelt und gefaked wäre, wenn es denn dabei stände. Also sie schreiben ja auch, es gab halt keinen Hinweis darauf, dass es eine Fotoillustration ist, sondern es wurde halt gesagt, dass es eher eine Aufnahme ist, ne?
Ja, dann
war es erstmal klar, dass es eine Panoramaaufnahme ist. Also so war das erstmal
eindeutig. Es ist eine Panoramaaufnahme und dann hat sich irgendwann nach einigen Tagen, nachdem das so explodiert ist, hat sich dann die Fotografin auch gemeldet, hat ein Statement dazu rausgegeben und schrieb dann unter anderem, dass das vor 7 Jahren irgendwie war und da hat sie damals ein Intern, also Praktikantin oder Praktikanten angeheuert, um zu helfen beim Stitchen der Fotos. Also das ist ein Panorama aus mehreren Bildern. Und das sei möglicherweise passiert beim Stitchen, weil das ist von Hand gestitcht worden und da müssten Bilder bewegt, verbogen werden dafür und so weiter. Aber I'm not passing blame on her. Also ich will jetzt keine Schuld zuweisen. Natürlich habe ich die volle Verantwortung und so weiter. Aber letztendlich ist es halt dann schon so eine Deflektion, so ungefähr eine Ablenkung. So ein bisschen, wie es jetzt tatsächlich ist oder was da hinten rauskommt. Ich glaube, wir haben noch kein Ergebnis, aber ich glaube, es ist mal wieder so ein eindeutiger Fall von huch erwischt worden.
Ja, meine Güte, man war, also was ist, es gibt ja weiter.
Aber unten, ist das heute noch ein Aufreger sowas oder echt, nicht?
Also für mich ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich mir unten das angucke, da hat sich ja jemand wirklich Mühe gegeben zu analysieren, welches Rechteck an welcher Stelle irgendwie verwendet wurde und das wurde offenbar gespiegelt und mehrfach verwendet. jetzt müsste man die originalen Aufnahmen mal sehen und gucken, was nach dem groben Stitching dabei rausgekommen ist. Vielleicht gab es da zu starke Verzerrungen im Himmel und das sah dann halt scheiße aus. Oder vielleicht sind da Lücken gewesen, weil das nicht ganz einwandfrei fotografiert war, was weiß ich. Und dann wird sich irgendjemand gedacht haben, ach komm, hier nehme ich das Stück von da, pack das da hin, nimm das Stück von da, pack das da hin. Komm, hier passt, sind eh viele Sterne, ja. Sieht doch keiner. Da haben sie aber nicht mit den Leuten gerechnet, die sich den Sternenhimmel sehr genau angucken und sagen, so sieht unsere Milchstraße aber nicht aus.
Na gut, also generell halt habe ich da kein Problem damit. Also ich meine, Fotobearbeitung ist erstmal nichts Verwerfliches. Es ist nicht schlimm, einem Bild, zumindest aus meiner Sicht, einem Bild ein bisschen nachzuhelfen, solange das kein journalistisches Bild ist und man eben tatsächlich so ein bisschen auch in der moralischen Verantwortung steht, da nicht irgendwelche Fakten hinzuzuerfinden oder wegzunehmen. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass halt National Geographic diese Policy hat und,
ja, und
da auch sehr große und den Anspruch hat und auch sehr hohe Stücke darauf hält, dass die Bilder, die man bei National Geographic zu sehen bekommt, nicht manipuliert sind. Da gibt es Diskussionen und beziehungsweise mittlerweile sogar, ich glaube, relativ klare Standards, was manipuliert werden darf, also sprich Kontraste und so weiter. Aber Inhalte eben nicht. Und dazu gehört ganz klar, Bildteile durch Klonen zu verändern, irgendwelche Sachen rauszunehmen oder einzufüllen. Mhm. Das ist halt bei National Geographic nicht so. Und da ist der Aufreger meines Erachtens.
Ja, aber jetzt, also konkret bei dieser Aufnahme muss man nun wirklich sagen, was soll das? Ja. Also ich nehme an, dass die Aufnahmen ja auch mit Langzeitbelichtung entstanden sind. Kommt ja auch im Slack schon. Ne? Dann in der Zwischenzeit bewegt sich der Himmel, wenn du dann die Position veränderst. Ja, meine Güte. Und dann ist das mit Sicherheit, der Vordergrund ist nochmal eine andere Aufnahme als der Hintergrund. Weiß ich nicht. Ich vermute es. Und da ist sowieso zusammengestitcht und bearbeitet dran. Und meine Güte, wenn es da irgendwo ein Problem gab, dann wird das halt aufgefüllt und ist hier vielleicht ungeschickt gemacht worden, aber sich jetzt darüber aufzuregen, dass da in der Milchstraße ein paar Sterne doppelt sind, die es da eigentlich nicht gibt, ändert das irgendwas an der Aussage dieses Bildes? Ich glaube nicht.
Ja, aber ich glaube, dass es darum nicht geht. Naja, wir lassen das mal die Community diskutieren, auf dem Slack oder in den Kommentaren. Schreibt doch mal, was ihr dazu denkt.
Bin gespannt.
Vielleicht prägt es euch ja auch auf.
Ich meine, nach all dem Negativen hast du hier ein recht positives Thema. Dali lebt.
Ja, Salvador Dali ist wieder unter uns. Und zwar, ja, es gibt eine Ausstellung, beziehungsweise es gibt dieses Dali-Museum. Wo ist das nochmal? In St. Petersburg in Florida. Das Dali-Museum hat den Herrn Dali wieder zum Leben erweckt. Und zwar gibt es, die haben seit einiger Zeit schon diese Machine Learning AI-basierte Technologie, das sogenannte Deepfake, wo man einem Menschen die Gesichtszüge eines anderen Menschen aufpflanzen kann. Und das nicht nur in einem Bild, das ist relativ einfach, sondern in Video. Bewegungen, Mannerisms und so weiter werden da quasi übertragen von einer Person auf die andere. Und das geht schlechter und besser. Das ist allerdings hier tatsächlich wohl relativ gut geworden, weil diese Ausstellung, die heißt auch Dali Lives, haben sie eben sich so eine Ad Agency, so eine Agentur gesucht, mit denen sie das zusammen gemacht haben. Und die haben eine lebensgroße, den Dali auf einem lebensgroßen Bildschirm wieder zum Leben erweckt sozusagen. Und da steckt wohl auch relativ viel Machine Learning dahinter und so weiter. Also die haben quasi Footage analysiert aus Interviews. Da reden wir von irgendwie 6000 Frames und 1000 Stunden Material, wo dann quasi die AI dagegen trainiert wurde, um dann das Gesicht und auch die Körpersprache und Proportion und so weiter so ein bisschen nachzubilden. Und da siehst du halt auf diesem Video, wo das erklärt wird, siehst du halt Leute vor diesem Dali-Dingens stehen und er erzählt ihnen halt was, aber nicht nur das, sondern der zieht dann halt irgendwann ein Smartphone aus der Tasche und meint, Leute, Moment, ich würde gern noch mit euch ein Selfie machen. Das tut er dann auch.
Aha.
Also er dreht sich rum, macht mit den Menschen ein Selfie, dreht dann die Kamera rum und natürlich ist dann da dieses Selfie drauf und das kann man sich dann auch runterladen und so.
Geil, ja. Ich sehe es.
Eine ziemlich surreale Geschichte,
die da abgeht. Das passt ja zu ihm, ne?
Aber passt ja auch zu ihm, genau.
Surreal.
Also ich will mal das Video dazu angucken. Ich fand das nicht uninteressant. Es ist auch weniger creepy, als ich dachte, weil, weißt du, es gibt ja diesen Effekt, dass wenn Sachen computergeneriert werden, dass sie ab einem gewissen Bereich irgendwie, redet man dann vom Uncanny Valley, also von wenn es zu gut wird, aber noch nicht gut genug ist, da gibt es so einen Zwischenbereich, in dem das einfach creepy ist,
ja.
sowas anzuschauen. Aber mit dieser Technologie, mit dieser Methode dieses Deepfakes scheint es tatsächlich relativ überzeugend zu sein. Und wenn man das mal vergleicht mit Dali tatsächlich, es gibt ja genügend Interviews und so, die man sich anschauen kann, dann ist das schon verdammt gut gelungen. Also das ist jetzt nicht ein Schauspieler, der einfach irgendwie geschminkt ist, wie Dali aussieht oder eine Maske trägt, sondern das ist halt tatsächlich
das aus den Videos
im Prinzip
gemacht, ne?
Computergeneriert, nachdem die AI gelernt hat, wie er sich bewegt, wie er aussieht und so weiter.
Geil. Das ist ja mal eine starke Anwendung von dieser Technik. Das finde ich gut.
Das ist auf jeden Fall weniger creepy als manche andere Sachen. Ich bin nämlich dann im Zuge der Recherche bin ich auch so bei diesen virtuellen Performances auf der Bühne gestolpert. Es gibt natürlich mittlerweile auch Konzerte von, wo irgendwelche Musiker wieder auf der Bühne stehen, die nicht mehr leben.
Ja.
Das kannst du ja heute auch machen. Diese in Anführungszeichen Hologramme, obwohl die eigentlich mit dem Hologramm gar nichts zu tun haben. Das ist ganz andere Technik, aber da haben sie halt dann auch für irgendwie mal einen Michael Jackson wieder rausgeholt oder einen Roy Orbison oder jetzt auch irgendwie so eine Geschichte mit Frank Zappa. Und da sind die Reaktionen aus dem Publikum schon extrem gemischt.
Das gab es aber schon vor zig Jahren. Ich glaube, da gab es NDR oder WDR, gab es eine Sendung von der Faszination des Machbaren, hieß das. Da könnte man mal gucken, ob es das bei YouTube vielleicht noch zu finden gibt oder in irgendeiner Mediathek. Von der Faszination des Machbaren. Und das hat sich damals schon beschäftigt mit der Computergrafik in Spielfilmen und was so möglich ist. Also unter anderem, da ging es natürlich auch noch um andere Schwerpunkte, aber einmal ging es eben um diese Spielfilme. Und damals gab es auch gerade diesen Film The Abyss mit diesem Wasser, also zum Wesen gewordenen Wasser, was dann irgendwie so ein Gesicht von einer Forscherin nachgeahmt hat und die Zunge rausgestreckt hat und so. Und haben so ein bisschen erklärt, wie sie das gemacht haben, auch damals mit so einem Motion-Tracking schon und dann das aber drüber gerendert, das ging nicht in Echtzeit. Und da ging es auch dann um die Wiederbelebung von toten Schauspielern in Filmen, so eine Marilyn Monroe wieder mit reinnehmen und sowas. Humphrey Bogart war noch mit dabei. Und da hatten sie dann so 3D-Figuren von diesen Schauspielern. Das sah natürlich alles ein bisschen sehr hölzern und computermäßig noch aus in der Zeit. Aber da ging es auch um einen Spielfilm hier, 20.000 Meilen unter dem Meer, komplett computergeneriert mit computergenerierten Menschen. Und da haben sie natürlich einen ganz einfachen Trick gemacht, nämlich einfach wenig bis gar keine Haare an die Leute, weil das ist halt aufwendig gewesen, das alles zu tun.
Das ging damals nicht.
Ging damals nicht oder zumindest nicht glaubhaft. Inzwischen ja auch ein gelöstes Problem. Aber das war für damalige Verhältnisse schon echt geil. Also das war, wenn man das so im Spielfilm gesehen hat, auch so die Mimik, wenn die gesprochen haben, bei dem einen überzeugender als bei den anderen. Oft sieht man das dann so an der Haut, dass die Reflexionen nicht richtig sind, dass es zu glatt aussieht. Aber einige haben sie schon echt gut hingekriegt. Und wenn man sich anguckt, was dann in den paar Jahren passiert ist heute, das ist schon echt beeindruckend. Also ich glaube, heute könnten Filme sehr, sehr gut computergeneriert aussehen. Und es gibt ja auch genügend Special Effects, die du wirklich nicht mehr als solche erkennst. Und ich glaube, heute siehst du es halt nur deshalb, weil sie sich die Zeit und das Geld nicht gönnen, es richtig zu machen. Dann sieht halt selbst ein Sprung von irgendeinem Superhelden absolut unreal aus, weil die Flugbahn bei unserer Schwerkraft so gar nicht funktionieren würde und so Zeug. Alles ein bisschen bekloppt. Könnte besser sein.
Ja, wird auch besser. Also es wird vor allem immer besser in Echtzeit. Da haben
ja,
wir,
das ist tatsächlich
spannend. Da haben wir für The Future of Photography haben wir eine Sendung aufgenommen, wo wir so ein bisschen über das Thema Fotorealismus gesprochen haben. Die kommt, glaube ich, erst noch. Und da ist er tatsächlich, ich meine, wenn du mal schaust, so vor 10 Jahren, da hat man relativ aufwendig offline gerendert, um irgendwas Fotorealistisches zu machen. Mittlerweile gibt es halt zum Beispiel die Unreal Engine.
Unreal, 4.
Die
ist bombastisch.
Wo du im Prinzip ja Fotorealismus in Echtzeit machen kannst. Und das ist immer noch sehr aufwendig zu tun, das vorzubereiten, aber dann hast du halt fotorealistisch mit dem richtigen Licht und den richtigen Texturen und allem. Und das sieht aus wie ein Video, wie gedreht. Nicht wie gerendert.
Ist aber halt echt, also das ist auch, ich hatte eine Demo davon mal gesehen, und dann guckst du dir natürlich ein Video an von der Demo und guckst dir das an und sagst, okay, wow, das sieht echt beeindruckend aus. Und dann irgendwann hinterher kam dann so, was ihr hier gerade gesehen habt, war übrigens nicht vorgerendert, sondern das entstand in Echtzeit. Und dann, was? Gleich nochmal geguckt. Und das ist natürlich dann noch beeindruckender, wenn man es mal wirklich vor sich hat, wenn du dann selbst die Maus schieben kannst. Aber das Glück hatte ich noch nicht. Ja, schon geil. Geile Zeit.
Oh, Exorzist im Slack sagt gerade, es gibt eine South Park-Folge zum Thema Star-Hologramme.
Okay.
Da wäre ich mal für einen Link dankbar. Vielleicht finde ich den irgendwo.
Ich gehe davon aus, sie werden Kenny getötet haben.
Und dann auf der Bühne wieder. Ich glaube nicht, aber okay. Lass uns...
Wir haben eine Frage.
Ja.
Wo ich gesagt habe, da lass uns mal ein Thema draus machen. Wenn es auch nur ein kürzeres ist, aber das ist... Edgar hat gefragt, wahrscheinlich eine Anfängerfrage, aber wie organisiert ihr eure Aufnahmen? Ja, Monat, Datum, Anlass oder ist eine Organisation ausschließlich über die Verwendung von Tags, in meinem Fall Darktable, möglich? Spricht hier etwas dagegen? Da kann ich mal erzählen, wie ich das mache und dann kannst du mal sagen, wie du das so machst. Ich habe bei mir angefangen, dass vor vielen Jahren schon, dass Lightroom meine Bilder importiert. Das heißt, ich stecke die Speicherkarte rein, lasse die Bilder importieren in ein Zielverzeichnis, was erstmal nur temporär auf meinem lokalen Rechner ist, das Bilderverzeichnis. Und Lightroom legt dann automatisch eine Verzeichnisstruktur an nach Jahr, Monat und Tag. Das ist für mich erstmal in den meisten Fällen sehr nützlich, weil ich ungefähr weiß, wann das Bild gemacht ist. Oder was weiß ich, wenn ich weiß, wann jemand Geburtstag hatte oder wann die Hochzeit war, dann kann ich das darüber wiederfinden. Das ist auch ganz praktisch zum Sichern. Also wenn man dann mal irgendwie sagt, ich will jetzt, was weiß ich, das Jahr 2016 archivieren oder ich will mein Backup 2016 und 2017 auf getrennten Datenträgern haben, weil es sonst nicht passt. Oder weiß der Teufel, da war das ganz nützlich, das so zu tun. Was ich dann in Lightroom zusätzlich mache, das kannst du in Darktable ja auch machen. Und wenn ich Kundenaufträge habe, dann lege ich mir halt eine Sammlung dafür an. Da schiebe ich dann die Aufnahmen nach dem Import rein und sage hier, das ist jetzt hier Kunde sowieso. Dann darunter eine Sammlung für den Auftrag, kurz benannt, was es ist. Und darunter dann die einzelnen Sammlungen mit den Fotos, also zum Beispiel thematisch getrennt oder alle Bilder in eins und dann eine Bearbeitungsvariation 1 und eine Bearbeitungsvariation 2. So mache ich das. Früher habe ich das so gemacht, da konnte ich in Lightroom, beziehungsweise es geht auch immer noch, kannst du Ordner anlegen in Lightroom. Da habe ich mir dann auf Root-Ebene einen Ordner angelegt für den Kunden und dann das Projekt und dann da die Bilder rein und dann waren die eben nicht nach Jahr, Monat, Tag, sondern nach Kunde, Projekt. Das fand ich auch ganz nützlich, aber mich hat es dann zusehends verwirrt, dass eben einige Bilder nach Datum und andere nach Projektname sortiert waren. Deswegen habe ich das aufgegeben. Und was ich zusätzlich noch mache, ist, dass ich Kundenshootings, wenn ich sie fertig bearbeitet habe, exportiere als Katalog. Und dann habe ich die RAW-Bilder nochmal in einem eigenen Verzeichnis und den Lightroom-Katalog nochmal extra und kann das dann nochmal extra sichern, wenn ich das möchte oder wenn ich irgendwie nur mal an die Bilder von dem Shooting sowieso oder von dem Kunden sowieso ran will, dann kann ich einen ganz speziellen Lightroom-Katalog öffnen und habe dann die Bilder direkt vor mir, muss die nicht lange raussuchen. Zusätzlich habe ich Tags vergeben, Das heißt, ich vertagge immer, wo ist etwas aufgenommen worden, für wen ist etwas aufgenommen worden, was ist da drauf zu sehen. Und da ist mein Hang eher zu mehr Stichworten als weniger. Und hatte ich schon mal erzählt, oft steht eben drauf, dass ein Pferd drauf zu sehen ist, wobei auch der Plural dann Pferd bei mir heißt. Also ich versuche immer nur den Singular zu vergeben. Und dann stelle ich halt fest, es ist so nach einem Jahr, es wäre clever gewesen, ich hätte noch gewusst, wie das Pferd heißt oder hätte es gleich dazu geschrieben oder gleich erfragt, dann ist sonst blöd, wenn man weiß, ja Mensch, du warst doch irgendwie letztes Jahr oder weißt du noch vor 2 Jahren, da warst du doch hier und da war doch unser Pferd auf der Weide und das hat jetzt Nachwuchs und jetzt hätten wir gerne noch die Bilder von dem Pferd, kannst du das nochmal raussuchen? Ja, und dann suchst du mal durch so Fotos von der ganzen Herde durch und kannst das nicht weiter runterfiltern, das ist ein bisschen blöd. Ja, da fehlt mir noch so eine AI, Pferdeerkennung. Dass man zumindest sagen kann, ist ein Fuchs oder ist gescheckt oder ist ein Appaloosa, das möchte mir doch bitte die AI erkennen. Aber da kommen wir vielleicht noch irgendwann hin.
Ja, also bei mir, ich mach's ganz kurz, sind es hauptsächlich Tags und die Metadaten. Also die Metadaten, die Kamera eh reintut, die EXIF-Daten. Ich brauche immer wieder mal so sortieren nach und suchen nach Brennweiten oder auch nach Events, die sind dann eben entsprechend getaggt, also mit einem Ort meistens und dem Anlass. Also ich übertagge nicht, sondern ich halte es so knapp, wie ich kann und finde dann trotzdem die Sachen. Und sowas wie Jahr, Monat und Datum, also das ganze Zeug ist ja eh drin im Bild aus den EXIF-Daten. Das heißt, ich mache in der Regel so 1-2 Texte zu Workshop, Tabletop, sowas zum Beispiel. Und dann finde ich meine Sachen auch.
Siehst du, bei
mir aber würde, was man jetzt genau in Darktable da machen kann, weiß ich nicht. Aber
bei mir würde das dann noch
müsste eigentlich fast überall gehen.
Schuh, Flasche. Also wenn es die Weinflasche ist, steht da Flasche und Wein.
Naja, weißt du, also bei mir ist es so, ich hab jetzt Erinnerungen an diesen Tabletop-Workshop und die habe ich in 5 Jahren immer noch, diese Erinnerung. Und wenn ich dann mal irgendwann zurückdenke und sage, Moment, ich brauche jetzt eine Weinflasche, die von hinten mit so Lichtkanten beleuchtet ist, dann weiß ich, oh, das war beim Tabletop-Workshop und dann suche ich nach Tabletop. Vielleicht grenze ich es noch auf das Jahr ein, wenn ich das weiß. Und dann habe ich eben x Bilder und die kann ich eben visuell kurz durchsuchen. Und dann finde ich die auch.
Ja, und bei mir ist es halt dann so inhaltlich, dass ich was ich einen Flyer gestalten möchte oder ein Plakat und jetzt suche ich etwas zum Thema Wein und dann gebe ich halt Wein ein und dann finde ich die Weinrebe, den Weinstock, den Weinberg und die Weinflasche.
Ist halt auch die Frage, wer muss sich nachher darin zurechtfinden? Also wenn ich das nur selber machen muss, dann kenne ich mein Zeug einigermaßen oder habe zumindest eine Idee, wo es ist. Aber wenn mal irgendwann jemand anders das Zeug durchsuchen müsste, wäre er wahrscheinlich aufgeschmissen.
So ist das. Da muss einmal kurz die AI drüber fliegen. Hilft ja nix.
Ah, super. Nur gut. Drück mal aufs Knöpfchen.
Mache ich doch gerne.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden heute unterstützt von enjoycamera.com und wenn ihr dort was bestellen wollt, dann nutzt bitte den Gutschein Happy Shooting 2019. Weil damit gibt es 5% auf jede Bestellung. Und heute reden wir kurz über den Comlight. Okay, this is a mouthful. Comlight Comics Autofokus Objektiv Adapter Canon EOS. Oder gehört Fuji das Canon EOS noch dazu? Noch.
Ja.
Fuji X-Mount, genau. Canon, also nochmal: Comlight Comics Autofokus Objektiv Adapter Canon EOS Fujifilm X-Mount. Das ist ein Adapter. Und Adapter von Vollformat-Objektiven auf Kameras mit einem etwas kleineren Sensor, wo auch noch kein Spiegel dran ist. Das ist so der Klassiker. Das geht ja nach unten adaptieren, geht immer im Prinzip.
Voll gut.
Und da gibt es eben die mechanischen Adapter, die als einfach irgendwie auf der einen Seite den Flansch haben, der an die Fuji dran passt und auf der anderen Seite das Bajonett haben, wo die Canon-Objektive drauf passen. Und das ist ganz schön und gut. Aber das Problem ist halt manchmal, dass die rein mechanisch sind. Und dann musst du manuell fokussieren oder kannst zum Beispiel gar nicht die Blende betätigen. Ne? Viele der Canon EF-Objektive, die müssen ja digital angesteuert werden, diese Blenden.
Sonst. Ja, die haben keinen Blendenring.
Genau, die haben keinen Blendenring. Und was macht Comlight hier? Die haben jetzt einen Adapter rausgebracht, den wir bei Enjoy Camera bekommen können. Und es ist ein Adapter, um Canon EOS Objektive an die Fuji X-Mounts anzusetzen und unterstützt Autofokus, Blendenübertragung und Metadatenübernahme. Das und sogar die Bildstabilisierung. Also Metadatenübernahme sind Blende und so weiter, also Sachen, Fokusdistanz und so weiter, die das Objektiv eben weiß. Und Bildstabilisierung,
das
muss auch irgendwie mit der Kamera gesprochen werden. Hast du also ein Canon EF-Objektiv, was Bildstabilisierung eingebaut hat, dann kann die Fuji das jetzt auch passend ansteuern.
Wie gesagt, die Fuji hat ja, glaube ich, keinen stabilisierten Sensor, ne? Dann ist es schon praktisch, wenn das an den Objektiven funktioniert.
Ich glaube, bisher noch nicht. Das ist, wie gesagt, für EF- und EFS-Objektive. Das Ganze hier mit Alugehäuse, also es ist einigermaßen stabil, so wie es aussieht. Und vergoldete Kontakte, wie sich das heute bei so elektrischen Kontakten gehört, damit es auch entsprechend hohe Leitfähigkeit hat. Und dann ist da noch ein Stativsockel dran an diesem Ding, der ist abnehmbar, dass man quasi dann das Objektiv bei längeren Objektiven speziell das Ganze auch am Objektiv abstützen kann, sprich an dem Adapter. Und dann gibt es noch einen Micro-USB-Port, der ist dann zum Einspielen von Firmware-Updates, falls dann in irgendeiner Form noch was Neues kommen sollte. Das Ganze gibt es bei Enjoy Camera. Also wer diesen Anwendungsfall hat, ein Canon-Objektiv an eine Fuji X-Mount-Kamera hängen zu wollen, der kriegt das hin. Hier ist auch tatsächlich eine Kompatibilitätsliste von Kameras und Canon-Objektiven und auf der entsprechenden Website einzusehen. Und ja, wenn das euren Problemfall löst, dann könnt ihr euch das bei Enjoy Camera holen und, wie gesagt, mit 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und
wunderbar.
Wir sagen herzlichen Dank.
Ja, Dankeschön. Dann kommen wir mal zu den Medien.
Social Media Fragen.
Der Hannes, ich glaube, hatten wir das schon? Das Problem, dass Bilder nicht geöffnet werden können. Falls wir es schon mal hatten, entschuldigt, dann haben wir es jetzt zweimal drin, macht aber auch nichts. Und zwar fragt er, seit ein paar Monaten kann ich in Lightroom 6.14 etliche Bilder nicht mehr lesen. Wenn ich das richtig sehe, sind das die Fotos vom Handy meiner Frau, Moto G3. Fotos der Familie werden so gemacht und er verwaltet sie alle über Lightroom und das ist dann ärgerlich, wenn man sie nicht öffnen kann. Der Windows Explorer hat keine Probleme, die Fotos anzuzeigen. In Vorschau und Apple Fotos war es auch kein Thema. Photoshop Elements wirft einen Fehler, den ich nicht nachvollziehen kann. Das ist ein sehr kryptischer Fehler. Gibt es eine Möglichkeit, die Fotos im Bulk zu reparieren? Die Fehlermeldung heißt übrigens, Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil ein SORN-DQT oder DHT-JPEG-Marker vor einem JPEG-SOS-Marker fehlt.
Es gibt einen JPEG-SOS-Marker?
Unbedingt.
So die kleine weiße Flagge?
Ja, Hilfe, ich bin komprimiert. SOS. Entkomprimiert mich, Hilfe. Das ist tatsächlich ein Problem in der WhatsApp-Version von Android. Da gibt es wohl offensichtlich einen Bug derzeit. Ich weiß nicht, ob er inzwischen gefixt ist. Da kam ja jetzt gerade heute Morgen oder gestern Abend kam eine neue WhatsApp-Version raus, weil da auch ein Angriff gepatcht wurde. Also es gab einen Exploit. Ganz unbedingt, wenn ihr WhatsApp benutzt, müsst ihr eigentlich, gibt es keine Ausrede, ein Update installieren. Und da gab es halt bei WhatsApp ein Problem. Wenn man damit Fotos transportiert hat und weitergegeben hat, dann ließen sich diese nicht mit allen Programmen öffnen, mit eben so einer Meldung oder ähnlichen. Und die Lösung, die der Hannes dann gefunden hat, war, ich habe gesagt, guck doch mal, das mit einer Bildbearbeitung oder einem Konverter zu öffnen, der das liest und dann einfach neu speichern. Dann werden in der Regel auch die Header neu geschrieben. Und das hat funktioniert. Und zwar gibt es unter Windows, weiß ich gar nicht, ob es das auch am Mac gibt, gibt es Irfan View. E-I-R-F-A-N View. Und da kann er die Bilder mit öffnen und speichern. Und das funktioniert auch im Batch. Also einfach alle Bilder rein und wieder raus.
Und das macht, glaube ich, auch keine Neukodierung, das Irfan View. Das
ist relativ clever.
Naja. Das ist, glaube ich, relativ schlau an der Stelle.
Ja, schön. Dann hat der Moritz eine Frage, und zwar hat er so einen Koffer und fragt sich, wie er die übrigen Würfel gescheit fixiert. Mit so einem Koffer, Chris, du kennst vielleicht diese Koffer, da ist so Schaumstoff drin. Wenn man die neu kauft, macht man die auf und der ist voll mit lauter Schaumstoff. Und dieser Schaumstoff ist vorperforiert in so Würfeln.
Da sind, ja genau, da sind, hängen unten quasi zusammen, wenn man von oben in den Koffer schaut. Aber ist so ein würfeliges, lange Stäbe sind das im Prinzip Schaumstäbe, genau, die man so rausreißen kann, um dann Platz für Dinge zu tun. Ja.
Genau, und das hat er gemacht, hat also welche rausgerupft, um Platz zu schaffen und hat dann festgestellt, hat zu viel rausgerupft oder will das Ganze irgendwie neu gestalten. Und jetzt hat er diese Stangen übrig und rausreißen ist einfach, aber wie kriegt er die denn wieder rein?
Ja, also ich kenne so Koffer. Ich hatte früher selber mal so einen, habe mir den auch dann entsprechend konfiguriert für Fotozeug tatsächlich auch. Und ja, musste nichts reparieren. Deshalb hat es dann ganz gut funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass es da Kleber gibt, mit denen das geht, ja.
Ich sehe gerade, der Christoph hat in der Zwischenzeit mal geantwortet bei ihm. Er sagt, Kontaktklebstoff wie zum Beispiel Pattex sollte funktionieren. Beide Seiten
müsste man halt mal testen,
antrocknen lassen und dann zusammenpressen. Ich hatte auch tatsächlich noch nie die Aufgabe. Ich habe aber schon wirklich, das jetzt ungelogen, mal vor so einem Ding gestanden, fand den Koffer sehr schick und habe überlegt, das wäre eigentlich genau das Richtige für das, was ich damit vorhatte. Und habe dann aber überlegt, dann muss ich mich ja, da muss ich ja, bevor ich anfange, genau wissen, was ich wo wie aufteilen will. Und wenn ich nach der Hälfte merke, dass eine andere Aufteilung sinnvoller wäre, fange ich nochmal von vorne an und kaufe einen neuen Koffer und dann habe ich es dann bleiben
deshalb,
lassen.
Deshalb ist es auch tatsächlich, glaube ich, nur sinnvoll für Dinge, die sich nicht verändern werden. Und eine Fotoausrüstung gehört da nicht dazu, meines Erachtens. Ja, Fotoausrüstungen sind bei den meisten Nerds lebende Organismen. Die atmen ein und aus.
Ja, meistens ein Koffer auch und so. Also ich habe es dann bleiben gelassen.
Ja.
Genau wegen dieser Thematik.
Gut, aber das muss auf dem Kleber eigentlich auch draufgeschrieben sein, wofür der geeignet ist. Aber so Kontaktkleber, genau, so Kontaktzement, das heißt auf Englisch Kontaktzement. Pattex und Co. sind da, glaube ich, nicht schlecht.
Jo.
Der Marco fragt, kann mich daran erinnern, mal gehört zu haben, dass bei der Fotografie im Infrarotbereich der Fokus woanders liegt als normal. Zum Beispiel in Klammer roter Punkt auf der Skala am Objektiv. Wie gehe ich da am besten bei einer 4x5 Kamera vor? Mit Filter sehe ich ja nichts mehr. Oder ist das doch nicht so? Doch, das ist so. Und zwar werden verschiedene Wellenlängenbereiche des Spektrums unterschiedlich fokussiert. Also wenn du eine ganz normale Linse hast, einfach nur eine Lupe quasi, durch die fotografierst, dann ja, liegt der Fokusbereich für Blau nicht da, wo er für Grün liegt und auch nicht da, wo er für Rot liegt, sondern die sind eben leicht unterschiedlich. Das äußert sich dann darin, dass auf dem Sensor die verschiedenen Wellenlängenbereiche als unterschiedlich große Abbildungen ankommen und man sieht es dann an den Bildern durch die sogenannten chromatischen Aberrationen. Das sind dann eben Farbsäume, die dadurch entstehen, dass die verschiedenen Farbbereiche anders fokussiert
deswegen
sind.
Deswegen sind sie auch so rötlich und grünlich.
Richtig. Wenn man das jetzt korrigiert, also in Lightroom auf den Knopf klickt, dann werden da quasi unterschiedliche Farbkanäle unterschiedlich vergrößert und verkleinert. Was anderes passiert dann nicht. Und jetzt kommen wir zur Infrarotfotografie. Also, nee, Moment, nochmal zurück. Die Objektive sind jetzt dafür optimiert, speziell die gut korrigierten, dass das nicht passiert. Also da sind deshalb Korrekturlinsen und alle möglichen Sachen drin, die dafür sorgen, dass bei den Objektiven, die eben keine solchen Aberrationen haben, dass da alle Farbbereiche, alle Spektrumsbereiche gleich fokussiert werden auf den Sensor. Das ist eines der Ziele, die Objektivdesigner haben. Aber die Objektive sind halt in der Hauptsache für sichtbares Licht fotografiert, weil sie da auch eingesetzt werden. Jetzt kommst du mit Infrarot daher, das heißt, das ist ganz weit draußen irgendwo, außerhalb des sichtbaren Bereiches. Mhm. Und da sind die Objektive nicht mehr für optimiert. Das heißt, du musst korrigieren. Bei alten Objektiven, alten manuellen Objektiven, gibt es eben tatsächlich auf der Skala am Objektiv so einen roten Korrekturpunkt. Also das ist dann, für Infrarot muss man dann einfach noch ein bisschen weiter drehen. Wie genau das jetzt ist und wie exakt das passt, kann ich nicht sagen. Ich habe das nämlich tatsächlich mit solchen Objektiven noch nicht gemacht. Aber du hast jetzt eine 4x5 Kamera, also 4x5 Zoll Kamera, und da hast du jetzt tatsächlich das Problem, dass du, wenn du Infrarot fotografieren willst, mit einem Schwarzfilter davor, also der das sichtbare Licht blockt, dass du, also hast ein echtes Problem, weil also du könntest jetzt den Filter einfach abmachen, fokussieren, aber da machst du einen Filter drauf und dann stimmt der Fokus nicht mehr. Bei digitalen Kameras, da ist die Vorgehensweise noch einigermaßen sinnvoll, wenn man sagt, okay, ich stelle während des, also ich lasse den Filter drauf und stelle während des Scharfstellens irgendwie die ISO auf 5 Millionen und dann sehe ich halt was Grisseliges, aber ich kann zumindest scharf stellen und dann stelle ich es wieder runter, mache mein Bild. Ich habe jetzt aber keine Patentlösung für dich. Ich gehe davon aus, dass du in irgendeiner Form vielleicht irgendwo eine Korrekturtabelle finden könntest oder so und damit vielleicht arbeiten könntest. Der Jochen schlägt vor, mit einer infrarotsichtigen Kamera auf die Mattscheibe der Kamera gucken. Also der Jochen würde eine zweite Kamera dahinter basteln, die dann geht das?
Smartphones können doch Infrarot sehen.
Ist die Frage auch nur eingeschränkt.
Ob das genug ist, um auf die Mattscheibe zu gucken.
Aber auch nur eingeschränkt. Also die Idee finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn du jetzt eine Hoch-ISO-Kamera, die Infrarot kann, hinten drauf schauen lässt auf die Mattscheibe, da musst du das Ganze aber wieder in eine schwarze Kiste packen. Dann wäre das vielleicht möglich. Also ohne Bastelarbeiten, glaube ich, geht es nicht einfach.
Ich glaube, bei Jochen regt sich schon das nächste Bastelobjekt.
Bring doch mal alles mit. Der Jochen ist ja auch da auf dem Klostergeister-Workshop. Und Marco, du bist ja, glaube ich, auch da. Macht das mal auf dem Klostergeister unter euch aus und wir machen ein Video drüber.
Und irgendein altes Smartphone mitnehmen. Vielleicht kriegt man deine Infrarotfilter runter. Keine Ahnung. Tja, und Uwe fragt, ob es sich auf die RAW-Dateien auswirkt, ob man die Kamera auf Adobe RGB oder sRGB gestellt hat. Nee, tut es nicht. RAW ist RAW. Das gilt auch weiterhin. Da kommt zwar inzwischen auch schon bei einigen Kameras irgendwelche Verzeichnungskorrekturen oder sowas mit rein, die dann schon im RAW korrigiert werden.
Doch, es wirkt sich aus. Ich muss kurz unterbrechen.
Echt? Also bei mir noch nie. Bei welcher Kamera wirkt sich das aus?
Und zwar auf das eingebettete JPEG.
Ja, toll.
In das RAW wird ein JPEG eingebettet.
Da wäre ich halt zugekommen, dass es sich nur auf das JPEG auswirkt. Ja. Und somit natürlich auch auf das JPEG, was auf der Kamera angezeigt wird. Oder was in der Vorschau beim Import in Lightroom oder andere Programme angezeigt wird. Da hat es eine Auswirkung. Und wie stark diese Auswirkung ist, hängt dann wieder davon ab, wie das Programm denn mit diesem Farbprofil umgeht und wie euer Monitor kalibriert ist oder profiliert ist. Aber wenn du RAW fotografierst, ist es eigentlich irrelevant, weil spätestens wenn zum Beispiel Lightroom die Vorschau selbst berechnet hat, dann arbeitest du da eh im Profoto RGB, also in einem sehr großen Farbraum. Und beim Export entscheidest du dann, welchen Farbraum du haben willst.
Und für alle, die an dieser Stelle einfach ein großes Fragezeichen haben und nicht wissen, wofür sie sich entscheiden sollen, die nehmen sRGB.
Ja.
So ist das. So, und der Kurzgedanke oder die Kurzgedanke fragt noch, ab wie vielen Bildern archiviert ihr euren Lightroom-Katalog? Ich habe gerade circa 1000 Bilder dran, was wahrscheinlich sehr wenig ist, kann mir aber vorstellen, dass wenn der wächst, auch langsam wird. Macht ihr das nach Projekt? Ja. Bilderanzahl? Meine Antwort ist
gar nicht.
Was ist das? Lightroom-Katalog archivieren? Also aktuell bin ich so bei, was weiß ich, ungefähr 100.000 Bildern.
Ja, ich habe auch so 80.000 oder so.
Und das große Problem ist, das ist kein Problem. Du verlierst, wenn du archivierst und immer wieder einen neuen Katalog startest, dann du die Fähigkeit, alle Kataloge suchen zu
kannst. Du hast Aussetzer?
Ich habe Aussetzer.
Mhm. Erzähl den letzten Satz einfach nochmal.
Ich wollte sagen, du verlierst die Fähigkeit über mehrere Kataloge kannst du nicht suchen. Das ist das große Problem. Das heißt, du bist ja dann eben nur auf den Katalog beschränkt, mit dem du gerade arbeitest, und für mich ist das ein No-No. ich gehe davon aus, dass Lightroom tatsächlich ab vielen Bildern auch langsamer wird. Speziell, wenn viele Bearbeitungen an den Bildern drin sind. Aber ich bin immer noch, es ist immer noch relativ flott. Also wie gesagt, 100.000 Bilder ist bei mir jetzt kein echtes Problem. Und ich denke, wenn du mit deinen 1.000 Bildern da nochmal irgendwie ein paar Jahre lang wartest, dann hast du wahrscheinlich auch noch kein Problem.
Das ist übrigens tatsächlich kein Problem. Also da kann man Adobe tatsächlich auch mal loben und in Schutz nehmen. Weil wie andere Hersteller auch, steckt da eine SQLite-Datenbank dahinter. Das ist eine relativ einfache SQL-Datenbank. Und da sind die ganzen Bearbeitungen in entsprechenden SQL-Tabellen gespeichert. Da sind die Metadaten in anderen Tabellen gespeichert und so weiter. Und alles, was passiert, wenn mehr Bilder reinkommen, ist, dass da mehr Datensätze reinkommen. Und wenn man in so einer sehr großen Datenbank, die das dann wird, geschickte Indexe anlegt über diese Tabellen und einzelne Felder, dann muss ein Programm nicht langsamer werden, nur weil mehr Datensätze drin sind. Beziehungsweise man muss immer verstehen, was man unter langsamer meint. Natürlich kann eine Suche länger dauern, weil er halt mehr Datensätze durchsuchen muss, aber hier ist halt der Index interessant. Ich sage Indexe, Red Knight. Dafür weiß ich, dass der Plural von Status Status ist. Das weiß auch nicht jeder. Aber das ist eine andere Geschichte. Und das haben sie tatsächlich sehr gut gemacht. Also ob du da 80.000 Bilder drin hast oder nur 8.000, da wirst du in deiner täglichen Arbeit keinen Unterschied feststellen. Die Dateien werden nur relativ, oder die Lightroom, diese Datenbank wird sehr groß, wenn du sehr viele Bilder mit sehr vielen Bearbeitungen hast, weil die ganze Bearbeitungshistorie zu jedem Bild da drinnen gespeichert ist. Das ist dann relativ fett. Da gibt's aber auch einen Menüpunkt, wo man sagen kann, dass man die Bearbeitungshistorie mal wegwerfen möchte. Da kann man durchaus mal drüber nachdenken, ob man die denn wirklich alle immer aufheben muss. Und das kann sich richtig beachtlich auswirken. Also ich rede von Dateien, die irgendwie über ein Gigabyte oder 2 Gigabyte groß sind. Und wenn du die Bearbeitungshistorie wegwirfst, dann kommst du auf ein paar 100 Megabyte wieder runter. Aber es ist tatsächlich, es bleibt schnell. Und bei 1.000 Bildern, das ist, Entschuldigung, das ist gerade mal der Anfang.
Das ist nichts.
Ich komme von einzelnen Aufträgen mit über 3.000 Bildern nach Hause. Also wirklich, mach dir da keinen Kopf. Ja. Was ich halt vorhin gesagt habe, ist, dass ich einzelne Aufträge exportiere als neuen Katalog. Also ich lagere zusätzlich aus. Ich mache eine Kopie davon. Einfach so als zusätzliches Backup, damit ich sagen kann, hier da die Kundendaten. Das kann ich getrennt wegsichern und kann sie auch getrennt wiederherstellen, wenn ich sie nochmal brauche. Aber ich habe sie trotzdem alle in einem großen Katalog, wie Chris sagt, damit eben so eine übergreifende Suche funktioniert.
Tja, leider geht das noch nicht anders. Ne? Das wäre schon ein spannendes Feature, zu sagen,
wir suchen katalogübergreifend mal. Suchen wäre pfiffig.
Katalogübergreifend, das wäre schon nicht falsch. Aber
wenn es denn schnell ginge. Aber das wird es wieder langsam machen mit vielen Katalogen, weil du musst ja dann in jedem Katalog, in jeder Datenbank.
Ist sicher nicht auf der Prioritätenliste von Adobe. Die haben andere Prioritäten.
Na klar.
Ja, das war es erstmal mit den Fragen. War's. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt.
Haben wir da was? Kapitelmarke.
Den Terminkalender.
Das muss flotter gehen, Herr Nienke. Wir haben 2 Einträge.
Mach doch selber.
Gib mir die Files. Ja, und zwar haben wir 2 Einträge. Es gibt die Düsseldorfer Fototage vom 24. bis 25. Mai. Das Infostände führender Weltmarken, zahlreiche Experten, Fotografen und Trainer, Neuheiten gratis, clean und check von Canon, Fuji, Nikon, Panasonic, Olympus und Sony. Kann man so seine Kameras hinbringen. Workshops kostenlos, Fotowalks kostenlos, Sigma Live-Shootings kostenlos, die neue Ausgabe des Schnappschussmagazins, Messeangebote und Rabatte. Eintritt frei. Das Ganze ist von Fotokoch, glaube ich. Und die World Press Photo Expedition in der Zehnscheuer in Balingen hat uns der Christian eingetragen, vom 29.06. bis zum 21.07. Die Volkshochschule Balingen zeigt die World Press Photo Exhibition in der Zehnscheuer in Balingen. Und ja, das klingt auch nicht schlecht. World Press Photo. Mhm. Interessante Bilder. Ja, und das war's mit den Terminen. Solltet ihr einen Termin haben, der hier reinpasst, was Fotorelevantes, muss nicht der eigene Termin sein, kann auch nur was Interessantes sein, was ihr kennt, dann werft sie uns über den Zaun und wir bringen sie in die Sendung auf happyshooting.de/Terminkalender.
Wunderbar.
Tja.
Ja, es gibt eine neue Aufgabe, denn die aktuelle Aufgabe, die da lautet offen, die läuft ja noch bis zum Donnerstag, den 16. Mai. Das, also wenn ihr das hier gerade hört, dann habt ihr diesen Tag ja irgendwie noch Zeit. Aber es gibt natürlich auch eine neue Aufgabe, die nämlich vom 16.05. bis zum 30.05. läuft. Und die heißt geschlossen. Wer hätte das gedacht?
Im Vorlauf dieser Sendung im Slack. Ermittelt.
Genau, haben wir uns nicht ausgedacht, ist ermittelt worden. Aus unseren Vorschlägen natürlich. Also vom 16. Mai bis zum 30. Mai 2019 geht ihr los, macht ein neues Foto zum Thema geschlossen. Bin mal gespannt, wie ihr das so interpretieren werdet. Ladet das dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS geschlossen.
Stimmt, geschlossen kannst du auch anders interpretieren.
Ja. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin gespannt.
Muah.
Gut. Evil Lover.
So. Wir sind schon wieder am Ende, ne?
Ja, wir haben es leider schon wieder geschafft. Ist vorbei. Ist ja, aber auch gut. Dann gibt ja heute gibt ja wieder Dr. Who.
Ja. Ja, wir sagen an dieser Stelle danke allen, die vor und hinter den Kulissen mithelfen. Ihr seid alle super. Und überhaupt, ohne euch würden wir das hier nicht tun. Wir dürfen uns unterstützen auf iTunes, Social Media Geschichten, wir haben Wunschlisten, wir können immer wieder mal Phonic Credits brauchen oder ihr könnt auch ein bisschen Geld reinwerfen. Dazu gibt's einen Link in den Shownotes.
Libratel ist das Stichwort.
Zum Beispiel. Ja, und dann gibt's noch One More Thing heute. Du hast da was gefunden.
Der Kai hat da was gefunden. Ich gebe das nur weiter. Und zwar gibt es ja Filter, die man vors Objektiv schrauben kann.
Ja, das ist so der normale Platz für Filter.
Hast ja vorhin gerade Infrarotfilter zum Beispiel angesprochen. Mhm. Oder es gibt Filter bei großen Objektiven, die man in das Objektiv hineinschieben kann, damit man nicht irgendwie so ein 100 mm Stück teures Filterglas braucht, sondern nur ein kleines Filterglas
braucht. Ich kenne sogar Objektive, wo man Filter hinten aufs Objektiv aufschraubt.
Genau, dann kommen sie hinten ans Objektiv dran. Gibt's auch.
Na, weil vorne zu groß oder zu weitwinklig oder sonst was ist und dann kann man es eben hinten ans Objektiv machen.
Und nun gibt's aber auch ein Unternehmen, STC, nennen die sich, weiß nicht, wie das ausgesprochen heißt. Die haben Clips gemacht. Das hatten sie wohl schon mal für eine Sony-Kamera gemacht und haben es jetzt für Olympus-Kameras gemacht, für Micro Four Thirds-Systeme, dass du den Filter vor den Sensor klippst, also in den Body hinein, vor den Sensor. Mhm. Dann hast du natürlich ein ganz kleines Filterscheibchen, das klippst du in die Kamera rein und hast dann mit jedem Objektiv, was du davor setzt, dieses Filter. Ist das nicht toll?
Warum nicht?
Also, ja, und dann habe ich
die Idee nicht schlecht.
Dann hatte ich das Bild gesehen von der Webseite und dachte, das sind ja alles bunte Filter. Irgendwie so Zyan, Rot, Blau, ein Schwarzer, also wahrscheinlich ein ND-Filter. Und dann denke ich, was denn? Ein braunen Filter, was will ich denn mit einem braunen Filter davor? Steht hier, um die kreativen Möglichkeiten zu erweitern. Und dann gucke ich mal, was an der Seite auf diesen Filterhaltern draufsteht. Und das eine ist zum Beispiel ein UVIR-Filter, mhm. Also ein UV- und IR-Cut, also ein Sperrfilter, denke ich. Dann gibt es IR-Filter, 1, 2, 3, 4 Stück mit für verschiedene Wellenlängen, und zwar entweder durchlässig oder eben ein Cut-Filter auf verschiedenen Wellenlängen. Und dann gibt es ja noch einen Astro-Filter. Das wird wahrscheinlich irgendwie da so einer sein, der so ein bisschen gelb raussperrt. Und dann klingt das natürlich schon wieder spannender, ne? So ein zusätzliches IR-Filter direkt vor den Sensor zu klatschen.
Ist interessant. Also der Christoph, der schreibt uns jetzt gerade im Slack da vom Bayonett-Adapter mit Einsteck. Filterhalter für die EF EOS R, ne, das ist also ein Adapter, genau, der, das, aber da haben wir wieder einen runden Filter. Mhm. Und der David sagt, das gibt's für die Astrofotografie schon länger. Das ist ja auch sowas, was man dann in die Kamera reintut tatsächlich, also auch für Canons zum Beispiel. Mhm. Aber was hier der Unterschied ist, ist, die Dinger sind tatsächlich so optimiert, dass sie nur noch so groß sind wie der Sensor, nicht drüber hinausgehen.
Genau, und dann die passen quasi direkt exakt vorm davor. Sensor sitzen. Und können vom Anwender halt getauscht werden. Das ist so ein Clip-System, was sich quasi direkt vor den Sensor da irgendwie reinklippt in den Body, irgendwie speziell dafür angepasst.
Das heißt, du musst direkt vor den Sensor rumfuhrwerken. Da hätte ich jetzt ein bisschen Respekt
davor. Meine Güte, was soll da schon schief gehen?
Na gut, wir haben es mal hier erwähnt. Schaut es euch an, falls es interessant ist für euch. Wir sind raus und nächste Woche wieder da. Und nächste Woche vom Klostergeister-Workshop.
Oh ja.
Bis dann, macht's gut.
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.